Hallo und herzlich willkommen zum CX Magic Podcast. Automation trifft auf Kundenerlebnis. Ein Podcast von Adesso. Heute sprechen wir mit unserem Technologiepartner Magnolia DXP über die Rolle von Content Management in der Customer Journey. Inhalt sind Omnichannel-Personalisierung, Vorteile eines Architekturansatzes mit einer Composable DXP sowie konsistente Customer Journeys für einheitliche Erlebnisse. Ich bin Simon Schulte, Senior Manager bei Adesso und Podcast-Host von CX Magic. In dieser Folge ist Sebastian Stang zu Gast. Als Chief Revenue Officer verantwortet er unter anderem die Partnerschaften bei Magnolia. Sebastian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Simon.
Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann kurz selbst vorstellen?
Ja, sehr gerne. Sebastian Stang. Ich komme aus dem schönen Breisgau Freiburg im Breisgau, genau, und wohne da schon mein ganzes Leben lang. Warum? Weil es so wunderschön ist, weil es so nah am Schwarzwald liegt und die Sonne natürlich bei uns dauernd scheint. Als Chief Revenue Officer bei der Firma Magnolia bin ich aktuell verantwortlich eigentlich für die ganze Go-to-Market-Motion. Das bedeutet natürlich alles, was das Thema Sales angeht, Demand-Generation. Ich betreue aber auch mit meinem Team natürlich auch alle Partner, unter anderem natürlich auch Adesso und aber auch sämtliche Bestandskunden. Das heißt also, Customer Success ist auch bei mir angesiedelt. Bin schon recht lang dabei in der Rolle als Chief Revenue Officer. Jetzt seit Anfang dieses Jahres, also ein Jahr mit in diese Rolle reingekommen im Management und genau so in meiner Freizeit eigentlich, was ich sehr gerne mache. Man nennt mich auch den Chief Disco Officer, weil ich sammle auch nebenher leidenschaftlich noch Schallplatten, auch hauptsächlich aus dem Bereich Disco, Soul und Funk, also auch so ältere Platten, die auch so ein bisschen rar sind. Das kann aber auch hingehen bis moderne House, Techno oder Electronic Schallplatten und mein Keller ist voll damit und das macht mir auch Spaß dann, wenn ich unterwegs bin, manchmal in Record-Shops zu gehen und dort dann auch kräftig nach Platten zu dicken. Genau.
Cool. Dankeschön für die Insights und Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst für die heutige Folge. Hat mich sehr, sehr gefreut. Du kannst ja gleich schon denken, was unsere eingängige Frage sein wird. Und da hoffe ich, als Chief Disco Officer kannst du mir um Mitternacht auf einer Party natürlich die Frage beantworten. Von Content zu Conversion, wie Magnolia im MarTech-Stack relevante Kundenerlebnisse schafft, ist der Titel unserer heutigen Folge. Und wenn wir uns jetzt nicht zu der Podcast-Aufnahme getroffen hätten, sondern uns erstmals nachts auf einer Party treffen würden, ne? Du machst vielleicht gerade eine kurze Pause von deinem Disc-Jockey-Dasein und erklärst mir das Thema um Mitternacht. Wie tätest du das?
Ja, in a nutshell. Also, was wir eigentlich tun, ist, dass wir Menschen ohne Programmierkenntnisse wie du und ich ermöglichen, Inhalte und Inhalte gleich Content in sämtliche digitalen Kanäle zu veröffentlichen. Sei es auf ein iPad, sei es auf ein mobiles Endgerät, sei es auf einem normalen Desktop-Computer oder hin auch bis hin zu einem Touchscreen in einem Supermarkt oder wo auch immer. Und das sind ja alles Inhalte und die müssen ja dort dargestellt werden. Diese Inhalte auf diesen Geräten können sich jederzeit verändern. Und das müssen ja Menschen wie du und ich auch diese Inhalte austauschen, neu schreiben können und da unterstützt Magnolia letztendlich die Redakteure, dies zu tun. Jetzt kommt noch ein Aspekt dazu. Warum ist es so komplex und so umfangreich? Letztendlich kommen Inhalte ja nicht nur handgeschrieben oder also geschrieben manuell, sondern Inhalte kommen aus verschiedenen Systemen, wie E-Commerce-Systeme, die den Preis anzeigen, wie Bilder, die eben das Produkt oder einfach ein Bild aufzeigen, bis hin zu Dokumenten, Inhaltsbeschreibungen, Handbücher. Und das sind alles Inhalte, die aus verschiedenen Systemen letztendlich an diese Kanäle ausgeliefert werden müssen, damit der Enduser sie konsumieren kann. Und das ist schon ein Stück weit komplexer und das macht eigentlich Magnolia, um hier Unternehmen zu unterstützen, ihre digitalen Kanäle mit Inhalten zu bespielen. Und last but not least, warum ist es dann nochmal so ganz wichtig? Weil natürlich das meistens die Webseiten betrifft der Unternehmen. Und diese Webseiten sind natürlich businesskritisch. Das heißt, die brauchen eine gewisse Verfügbarkeit. Die müssen also immer erreichbar sein. Wenn ich ein Retailer bin und ein E-Commerce-Unternehmen, dann möchte ich auch, dass ich jederzeit 24/7 die Produkte kaufen kann. Und daher ist natürlich die Ausspielung von Content dort kritisch. Und das läuft eben alles auch wieder über ein System. Und das ist unser System. Das mal kurz erklärt auf einer Party.
Danke dir, Sebastian. Das klingt ja so, also ne, wenn man von außen auf Magnolia schaut, dann glaubt man ja, das sei nur, und ich setze das jetzt bewusst in Anführungsstriche, ein Web-CMS. Jetzt hast du die Rolle gerade aus meiner Sicht aber anders beschrieben, ne? Also das ist mehr als nur, dass eine digitale Visitenkarte, wie man das früher genannt hat, aus dem CMS herausgespuckt wird und als Website veröffentlicht wird, sondern viel, viel mehr. Wie beschreibst du denn in so einem modernen MarTech-Stack die Rolle von Magnolia?
Ja, da muss man noch mal kurz ein bisschen historisch so zurückgehen. Natürlich ist das Thema CMS, also Content Management, das gibt es ja schon seit 20 Jahren. Da gab es die ersten Tools, die eben ermöglicht haben, ich gebe hier einen Text ein, lade hier ein Bild hoch, drücke auf Publizieren und dann ist die Webseite sozusagen dieser Inhalt publiziert gewesen. Und es war reines Content Management. Aber heute natürlich hat sich das weiterentwickelt, dass es sehr, sehr viele weitere Systeme gibt, die mit auch unterschiedlichen Arten von Content umgehen. Ich hatte es gerade schon genannt. Also ein E-Commerce-System hat ja auch gewisse Funktionalitäten, die Content beinhalten, wie Produktbild, Preis, Produktbeschreibung. Dann gibt es auch diese Digital Asset Management Systeme, die sich rein darum kümmern, eben diese Assets. Assets sind sämtliche Arten von Bilder, PDFs und so weiter, eben auch zu verwalten. Und das große Ganze ist, während es eben früher Content Management heißt und jetzt eher so Richtung DXP, Digital Experience geht, es geht eben darum, diese digitalen Kanäle mit Content zu bespielen, aber nicht nur mit Content, sondern sozusagen auch so eine Art Experience für den Endkunden zu liefern. Jetzt gutes Beispiel wieder E-Commerce. Ich möchte natürlich aus einem tollen Shop kaufen, mit einer tollen Funktionalität, mit tollen Bildern. Ich möchte ein gutes Erlebnis als Kunde haben. Das möchte ich jetzt nicht nur im E-Commerce, das möchte ich auch, wenn ich bei einem ganz normalen Manufacturing-Unternehmen einkaufe und auf die Webseite komme und vielleicht gewisse Produktinformationen suche, dann möchte ich, dass es eine gute Experience ist. Und hier ist, glaube ich, so ein bisschen der Shift gekommen zwischen dem ganz klassischen, ich verwalte nur Content und möchte den in verschiedene Channels publizieren, hinzu auch, dass ich natürlich auch eine Experience orchestrieren können muss. Ja, also ich als Editor möchte das auch so gestalten, dass mein Endkunde da auch eine tolle Experience hat. Dann muss ich auch die nötigen Mittel mitbringen und dann natürlich noch ein Step weiter, dass es viele Systeme gibt, die Content ausliefern. Und ich möchte das als letztendlich DXP orchestrieren können. Das bedeutet, ich als der Marketingmanager für so einen dicken digitalen Kanal möchte eigentlich in einem Tool Zugriff auf alle Contents haben und die dann sozusagen zusammenstellen, also orchestrieren und dann wieder in den entsprechenden Kanal ausspielen. Und ich glaube, das ist ein bisschen, wo jetzt das, wenn man über MarTech-Stack die Reise hingegangen ist, das ist eben das klassische CMS, ist so eher ein Orchestrierungslayer geworden, an den viele unterschiedliche Inhaltsquellen angedockt werden und dann eben wieder an unterschiedliche Kanäle ausgespielt werden. Das kommt so ein bisschen auch aus der Ecke Gartner, also Gartner, die Analysten aus USA, sicher vielen auch ein Begriff. Daneben gibt's noch Forrester. Da gab es immer den Gartner Digital Quadrant für WCMS, also Web Content Management Systeme. Mhm. Und da war auch so ein bisschen die Veränderung, also relativ wenig in diesem Magic Quadrant, weil in dem Bereich WCMS ist nicht viel passiert. Also featuremäßig gab es da jetzt keine großen Innovationen und es waren letztendlich immer dieselben Player in diesem Quadranten. Und dann muss man auch ganz klar sagen, warum ist es jetzt zum Thema DXP geworden? Weil halt Gartner diesen Web-Content-Management Quadranten eingestellt hat. Ja, das war auch der größte und erfolgreichste und hat dann ein Jahr später den neuen Gartner Magic Quadrant für DXP publiziert. Und in dem waren dann hauptsächlich tatsächlich die klassischen, also so wie wir älteren CMS-Systeme vorhanden, die jetzt auf einmal alle eine DXP waren. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was bedeutet denn genau DXP? Es ist schon ein Stück weit ein Use Case, den ich als Unternehmen machen möchte. Ich möchte jetzt kurz auch mal sagen, möchte ich eine klassische, einfache Webseite machen? Nehme ich jetzt mal 100 Pages, einfache Webseite, ein bisschen Content und gar nicht viel Integration. Ja, dann sprechen viele klassisch immer noch, ich brauche ein CMS. Unternehmen, die eher komplexere Anforderungen haben und bei denen das MarTech-Stack eben auch über die Jahre gewachsen ist, also sei es hin mit einer CRM-Integration, eine PIM-Integration, DAM, alles, was es eben gibt, unterschiedliche Systeme liefern etwas fürs Frontend, da geht es eben mehr in diese Richtung DXP. Und das ist jetzt das eigentlich, worum es so drum geht, wenn man über DXP spricht. Aber es geht im Großen und Ganzen immer noch darum, diese digitale Experience verwalten und orchestrieren zu können.
Ja, nur eben auf mehr Kanälen wahrscheinlich als früher, ne? Und ich finde das gut, was du eben gesagt hast. Du hattest ja eben den E-Commerce-Shop als Beispiel herangezogen, ne? Mehr eine Experience drumherum schaffen, als nur Inhalte ausliefern. Ich finde es aber gut, dass du gesagt hast, naja, ob das jetzt ein Shop ist, den wir uns alle gut vorstellen können, oder ein Manufacturing-Interface ist, weil genau darauf kommt es ja am Ende an. Ne? Man will Personen, Menschen, die diese Interfaces nutzen, möglichst gut dabei unterstützen und ihnen eine positive Erfahrung bieten. Ne? Und ob das jetzt ein Shop ist, wo wir uns alle sagen, okay, da können sich jetzt Endkonsumentinnen und Konsumenten schnell was vorstellen. Naja, aber auch im B2B sind das ja, wenn das jetzt beispielsweise eine Person ist, die im Einkauf arbeitet, ja auch ein Mensch, ne? Die eine Experience haben will, die vielleicht nicht nur statischen Content aus einem CMS haben will, sondern vielleicht dynamischen Content mit Personalisierung oder irgendwelchen Empfehlungen für weitere Inhalte oder für passende, angrenzende Zubehörprodukte oder so, die aus einer DXP kommen. Also das verstehe ich schon.
Gebe ich dir. Ich erkläre das eigentlich auch immer gerne mit einem einfachen Beispiel. Und wir haben da auch ein paar Studien zugesehen, also auch selbst gemacht. Der Einkäufer von heutzutage, also auch der Einkäufer, der bei einem Maschinenbauer einkauft oder sonst sowas, der kennt ja auch Amazon. Der kauft ja auch selber privat ein. Und der erwartet ja eigentlich heute digital dieselbe Experience, wie er sie auch im privaten Bereich ist. Ne? Und das ist ja genau der Punkt. Wenn die Webseite nicht das widerspiegelt, dann geht er zum Nächsten und sagt, okay, die Experience war nicht gut für mich. Aber wenn ich beim Nächsten bin, relativ einfach eine Anfrage machen kann oder relativ einfach auf die Bauteile komme, die ich gerade brauche und im besten Fall, die mir noch eine kleine Testbestellung auslösen kann, ohne großen Aufwand, dann habe ich eine gute Experience gehabt. Und dann überlege ich mir, kaufe ich bei dem Unternehmen vielleicht ein. Darum geht es eigentlich, genau. Und das muss man transportieren können.
Kennt man ja auch aus seinem eigenen Kaufverhalten. Ne? Wenn ich im Online-Shop, ich meine, jetzt nehmen wir Amazon mal vielleicht außen vor, aber wenn ich im normalen Online-Shop mich bewege und ich komme dann zum Thema Checkout und da gibt es vielleicht nicht die Zahlungsmodalitäten, die ich jetzt aber gerade präferiere, oder ich muss mir erst ein Konto anlegen und kann nicht irgendwie so ein Fast-Checkout oder sowas machen, ne? Dann sind das durchaus Hürden, wo ich sage, dann suche ich mir einen anderen. Und das gibt es im B2B genauso. Und wie du sagst, der Branchenprimus jetzt als Amazon, aber auch ne, andere Online-Riesen, die geben da ein Stück weit das Tempo vor und schärfen eine Erwartungshaltung bei Menschen. Das meinte ich eben, ne? Ob man jetzt der Mensch jetzt für sich privat kauft oder als Einkäufer gerade für sein Unternehmen tätig ist, er erwartet eine gewisse Experience.
Korrekt, genau.
Okay, verstanden. CMS versus DXP. Wie sieht's denn jetzt aus mit der Composable DXP? Das lese ich ja auf euren Websites auch immer häufiger. Du hast mir das auch schon mal im anderen Gespräch näher gebracht. Inwiefern hat ein solcher Ansatz denn Vorteile für mich als Marketer?
Kommen wir kurz nochmal zum Thema, was bedeutet eigentlich Composable DXP? Also der Ansatz an sich verfolgt eigentlich diese MarTech-Stacks, sind ja heutzutage extrem frequentiert mit unterschiedlichen Tools. Und manche Tools passen auch zu einer Industrie, zu einem Segment sehr genau, während andere Tools vielleicht jetzt eher to B2C passen und so weiter. Und der Vorteil dieses Composable-Ansatzes ist eigentlich, dass ich mir mein Martech-Stack selber zusammenstellen kann, also wie Lego-Bausteine. Und ich baue mir daraus letztendlich eine Art Plattform. Und wenn es dann darum geht, diese Experience nach vorne ans Frontend auszuspielen, brauche ich aber immer noch ein Werkzeug, und in dem Fall klassisch das CMS, das mich dabei unterstützt. Ne? Gutes Beispiel nehmen wir jetzt eben wieder mal Produktinformationssysteme, ein PIM. Ja? Ist gerade auch im Markt, viele Unternehmen führen das gerade ein, weil sie eben merken, dass sie ihre ganzen Produktdaten, die müssen sie zentral zwar verwalten, aber wenn sie es dann an ein Frontend oder an einen digitalen Kanal ausspielen wollen, dann brauchen sie eben eine Quelle, wo ich mir diese ganzen Produktinformationsdaten holen kann und dann wieder orchestrieren, vielleicht noch mit weiterem Content anreichern und so weiter und danach ausspielen. Und so ist es eben jetzt in diesem Composable-Ansatz so, dass Unternehmen sich eigentlich für sich diese Systeme zusammenstellen können. Es gibt auch viele Unternehmen, die haben natürlich gewachsene Strukturen, die haben schon gewisse Systeme, wo sie sagen, okay, das wär, auf keinen Fall lösen wir das ab. Gutes Beispiel SAP, was bei den meisten Unternehmen SAP, vielleicht
ERP.
Ja, genau, das ist Gesetz, da wir unser, das wird nicht ausgebaut, aber wir brauchen trotzdem etwas. Und so kann ich mir eben das Stack zusammenbauen, ja. Oder ich habe dann zwar irgendwie ein gutes Tool für E-Mail-Marketing, das passt nicht mehr. Ich bin eben gewachsen als Unternehmen und dann brauche ich vielleicht das nächstgrößere Marketing-Automation, die mich da unterstützt. Und so kann ich das alles zusammenstecken, mit dem Ziel, am Ende eine Plattform zu haben, die dann eben meine digitale Experience bespielt und dass ich eben aber auch letztendlich ein starkes Marketing-Team habe, das mit diesem Tool, das dann auch enabled ist, Content aus den unterschiedlichen Quellen sozusagen zu so eine Komposition zu machen, einzelne Seiten, vielleicht auch für einzelne Länder spezifische Seiten oder für einzelne Brands, also da gibt es ja verschiedenste Spielarten und eben darum geht es eigentlich bei diesem Composable Stack. Dagegen, also gegen klassisch Composable, steht natürlich der, man sagt so, der Suite Approach. Also du hast einen Anbieter, der dir diese ganzen Module mitbringt. Ist natürlich jetzt auch ähnlich, weil du hast diesen einen Anbieter und dann nutzt du vielleicht von dem die Marketing-Automation-Funktion und du nutzt von dem vielleicht noch den Shop und so weiter. Das ist natürlich dann, hast halt einen Vendor-Login versus eher Composable, wo man sagt, ich habe verschiedenste Tools, die ich mir selber zusammenstelle. Das ist eigentlich so ein bisschen das, wo es drum geht. Unsere Kunden, die auf uns zukommen, im größten Fall, wenn es gerade so um das Thema Replatforming geht, mal wirklich neu denken, mal wirklich eine neue Plattform schaffen, die gehen dann eher so, dass sie dann sagen, okay, wir suchen ein CMS, wir suchen einen DAM in Step 2, vielleicht kommt dann der B2B-Shop noch dazu, aber wir fangen mal mit dem kleinen Grundgerüst an, ja, also Assets plus Content und dann kommt später noch der B2B-Shop und in Ausbaustufe 3 integrieren wir vielleicht noch eine CDP oder sonst irgendwas dazu. Und das ist auch so ein Vorteil von diesem Approach, dass du halt in der Phase, in der du dich gerade als Unternehmen befindest, halt Step by Step erstmal diese Tools sozusagen ausrollen kannst und musst nicht immer gleich mit so einem Big Bang starten.
Okay, heißt für mich natürlich, also für mich in diesem Sinne, wenn ich jetzt einen Martech-Stack für mich aufbaue beziehungsweise erneuern möchte oder verjüngen möchte, meinetwegen auch gar nicht so als Ganzes, sondern vielleicht nur Stück für Stück, dass ich, wenn ich einen Composable, also wenn ich eine DXP suche, die dem Composable-Architekturansatz darin verfügbar ist, dass ich dadurch deutlich Flexibilität gewinne in meiner Architektur. Muss Magnolia headless-fähig sein, damit ich es als Composable-DXP in meiner Architektur verwenden kann?
Es muss nicht headless sein. Der headless-Ansatz bringt mehr Flexibilität, weil ich eben das Frontend losgelöst habe und an dieses Frontend, also dieses Headless Frontend, jedes andere System den Service einfach liefert, den es liefern soll. Also so eine Art Microservice-Architektur, ja. Der Shop liefert vielleicht den Warenkorb und den Checkout. Ja, das wird automatisch, da brauche ich jetzt keinen CMS noch dafür. Der CMS liefert letztendlich Content. Vielleicht laufen die Assets auch noch übers CMS, aber andere Services, vielleicht eine CRM-Integration, also ein Formular, das kann direkt aus dem CRM kommen. Das muss gar nicht durchgeschleift werden durchs CMS, weil ich gebe die Daten ins Formular ein und dann gehen die direkt ins CRM. Und das bringt Flexibilität. Auf der anderen Seite, Flexibilität bringt auch immer ein bisschen mehr Komplexität in solche Projekte. Im Schnitt sagt man, dass Headless-Projekte so 10-15% auch teurer sind. Ja? Aber das ist halt dann das, die Pros und Cons der gesamten Sache. Ja. Ich glaube, Headless hat sich in den letzten Jahren natürlich durchgesetzt als Standard, weil es, aber es muss nicht jedes Projekt Headless sein. Das ist auch sowas. Also das ist, möchte auch vielen nochmal so, es muss nicht so sein. Man kann auch ganz klassisches also Template, Rendering nehmen, das funktioniert auch einwandfrei. Es kommt eben auf den Use Case an.
Hat ja auch 20 Jahre funktioniert. Und die Frage ist ja, hat sich mein Geschäft so sehr verändert oder hat sich meine Umgebung so verändert, dass ich das fahren muss, dass ich die Mehrkosten mitnehmen muss? Und ich fand schön, was du gerade gesagt hast. Einer unserer Software-Architekten hat irgendwann mal kurz vor einem Go-Live, wo irgendwas nicht so ganz rund lief, wie wir uns das wollten, in einer Headless Composable Architektur nur gesagt, ach ja, wir haben gar nicht weniger Probleme, wir haben nur neue Probleme.
Genau, also es bringt mehr Komplexität und es ist so ein bisschen in der Maintenance ist es eben auch so ein bisschen komplexer und dadurch auch ein bisschen mehr kostenintensiver.
Okay. Okay, stellen wir uns vor, Magnolia wird jetzt Teil einer solchen Architektur. Und ich verwende es, sei es jetzt nur als Content-Lieferant oder vielleicht wie auch mit den editoriellen Features, als ich meine Website vielleicht darin grafisch aufbauen möchte. Gibt es denn in Magnolia built-in AI-Features, die mich vielleicht editoriell oder bei der Content-Erstellung unterstützen?
Ja, das auf jeden Fall. Ist auch eine Entwicklung, die ist so rasant gegangen. Also ich würde mal sagen, vor einem Jahr hat jeder Kunde gefragt, was habt ihr denn an AI bei euch im Tool? Und heute fragt schon keiner mehr, weil es schon erwartet.
Es wird angenommen, ne?
Es wird angenommen.
Es wird erwartet.
Es ist, ist einfach schon, in 12 Monaten ist es einfach schon da. Was bieten wir out of the box? Also einerseits natürlich das Thema, erstell mir Content, du schreibst einen Prompt und dann wird der Content erstellt. Ja, also klassischer Text. Genau dasselbe funktioniert auch für Bildgenerierung. Wir nutzen da auch hier in dem Fall Composable-Ansatz. Das heißt also, wir haben jetzt kein fest definiertes eingebautes Language Model, und der Kunde kann selber sein Language Model auswählen. Das heißt also, wenn er jetzt zum Beispiel mit Anthropic arbeiten will, dann kann er einfach bei uns Anthropic reinhängen oder er nimmt ChatGPT oder er nimmt Gemini, welches eben für ihn das Beste ist, oder compliant, weil natürlich hier auch das Thema Daten und mit wem darf ich Daten teilen. Wir haben auch sehr große Kunden, die haben ihre eigenen LLMs entwickelt und die können dann eben ihre eigenen Language Models sozusagen verwenden. Dann natürlich das Thema automatische Content Translation. Das ist jetzt ein großer Vorteil. Früher hat man das noch zur Translation Agency geschickt. Heutzutage macht eigentlich AI schon fast 95% automatisiert von diesem Translation Workflow. Dann aber auch andere Themen, die jetzt eben genau solche Themen, Meta-Tags automatisch setzen, Bilder automatisch vertecken, ja, solche Themen, das ist alles schon eigentlich out of the box da und unterstützt eben Redakteure in ihrem Daily Doing.
Was natürlich super ist, ich komme ja vor allem aus dem Online-Marketing und da predigen wir ja seit mehreren Jahren, ne? Pflegt eure alternativen Texte beispielsweise zu Bildern, weil sie positive Ranking-Faktoren für euch begünstigen bei Google und Co. Genau. Jetzt gibt es mit den Bestrebungen rund um Barrierefreiheit und dem BFSG nochmal eine weitere Stufe in genau diesem Thema, ne, zu sagen, naja, bitte zeichnet Websites so aus, für viele Websites da draußen im B2C-Kontext ja sogar gesetzlich verpflichtend, als dass sie Ja, beispielsweise Alttext ist ja nur ein Beispiel. Über Alttexte verfügen als das Screenreader und Co. Ne, vielleicht Bilder beschreiben können für Personen, die diese Bilder eben nicht erkennen können. Haben wir nochmal eine eigene Folge dazu gemacht, BFSG, will ich jetzt hier auch gar nicht ausbreiten. Aber spannend ist ja eben, dass solche Dinge, die eher so unliebsam waren und sagen, ja, kann ich ja mitmachen, eben out of the box durch AI unterstützt werden. Das ist ja genau das, wofür wir AI eigentlich nutzen wollen. Ne? Die unliebsamen Dinge, die vielleicht irgendwie Zeit kosten, davon einfach übernehmen zu lassen. Also tolles Beispiel.
Korrekt, korrekt. Und es geht aber noch weiter. Ne? Also das sind jetzt eigentlich die einfachen Use Cases, die jetzt schon out of the box dabei sind. Jetzt geht es eben noch weiter hin zu tatsächlich Agentic AI Cases. Das heißt, dass wir eigene Agenten gerade entwickeln, die Content-Redakteure tatsächlich auch unterstützen. Also ich logge mich ein und dann sagt er zu mir, dein Content, den du gestern veröffentlicht hast, den haben 500 Leute gelesen. Ich würde dir heute vorschlagen, vielleicht in diese Richtung den Content so zu formulieren, dass du vielleicht dort noch mehr Leser generierst. Also einfaches Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel. Mhm. Dann daneben AI-Chatbots, die du natürlich auch auf einer Webseite brauchst. Das heißt, Redakteure kommen zu deiner Suche. Suche ist ein ganz, ganz großes Thema, zum Beispiel aktuell, das sich verändert. Suche wird ja komplett dynamisch, ne? Also nicht mehr so statisch, ich suche was und habe dann alle meine Suchthemen eingegrenzt, sondern ich kann sehr genau auf einer Seite suchen. Ich suche jetzt ein rotes Hemd, kriege dann Recommendations. Ich kann mit der AI letztendlich eine Konversation betreiben, bis hin dann dahin, was ich tatsächlich finden will. Wir nutzen so ein Feature auch bei uns in der Dokumentation, dass dann eigentlich auch die Personen, die jetzt vielleicht irgendein Stichwort nutzen, auch gleich einen automatisierten Text dazu bekommen. Und da basiert, also wenn wir das Thema AI, und das würde dann auch zu lang gehen, es passiert sehr viel. Also neben dem reinen Erstellen von Content kommen da eben jetzt auch noch diese Agenten hinzu, die auch die Redakteure dann letztendlich oder das Marketing unterstützt, letztendlich Content zu erstellen. Wie soll ich ihn erstellen? Wie hat er performt? Was muss ich optimieren? Und so weiter. Und das ist die nächste Stufe, die jetzt kommen wird. Lustigerweise, keiner der Kunden ist dafür bereit aktuell. Die haben alle noch die Handbremse angezogen, weil ich meine, wenn wir jetzt das mal noch ein Stück weit, und wir reden ja hier über Personalisierung und so weiter. Also möglich ist es heute schon, dass ich sage, ich möchte Überpersonalisierung betreiben. Ne? Also der User war bei mir auf der Webseite, hat diese Seite angeschaut, schaut sich Seite 2 an, die wird komplett per AI automatisiert erstellt aufgrund seines Userverhaltens. Da muss ich als Redakteur keine Journey mehr abbilden, die Seiten erstellen. Das macht die AI in Zukunft alles automatisiert aufgrund seines Verhaltens, aufgrund der Daten, die wir von ihm haben. Das ist möglich, das ist jetzt schon da, das will nur noch kein Kunde. Oder da haben noch alle Angst. Gewisse machen das schon, aber jetzt gerade so im Bereich B2B, da sind die mal froh, wenn wir den Content automatisiert übersetzen können.
Es ist ja auch, also wie du es sagst, ich empfinde das ähnlich, dass viele Personen oder auch Unternehmen, mit denen wir zu den Themen sprechen, einerseits, klar, das Thema rechtliche Thematik noch nicht 100% für sich geklärt haben. Ne? In welchen Geschäftsbereichen darf denn schon AI angewendet werden? Welche AI darf angewendet werden? Wo muss die gehostet sein? All das sind ja eine Rahmenbedingungen, die erstmal geschaffen werden müssen. Plus die Datenverfügbarkeit. Klar, kann ich hyperpersonalisieren und jeder Userin eine 1:1 Experience bieten. Dafür müssen aber auch, wie du eben den Architekturansatz nanntest, die Daten auch alle verfügbar sein für eine solche Engine oder für Agenten. Ne? Also da sind schon noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Und dann muss ich immer noch der KI auch das Vertrauen schenken, diese Endkundenkommunikation für mich zu automatisieren, denn ich gebe ein Stück weit das Steuer ab. Auch wenn ich irgendwie den Human in the Loop noch irgendwie habe, wenn ich es wirklich in Echtzeit hyperpersonalisieren will, kann kein Mensch mehr in dieser Echtzeit die QS übernehmen, sondern muss dann nur eher retrospektiv schauen, wie haben diese Journeys funktioniert und sind die besser als die, die ich händisch gebaut habe. Ne? Da muss ich aber ein bisschen Vorschussvertrauen mitbringen und ich glaube, auch das ist noch eine Schwierigkeit.
Ja, vor allen Dingen das Vertrauen, die Datensilos, die überall existieren und natürlich auch die ganze Compliance, Security Bedenken, ja. Die es natürlich jetzt gerade im deutschen Markt extrem gibt. Also wir sind hier datenschutzgetrieben seit jeher. Und ich glaube, das wird bei uns noch ein bisschen dauern. Ich glaube, andere Märkte werden da vorschießen. Aber am Ende ist halt die Frage auch wieder, wer liefert dann die bessere Experience und wem schenkt der Endkunde sein Vertrauen? Ne? Also wir kennen das ja, wir können heutzutage nach der kurzen Zeit selbst auch schon AI-generierte Texte eigentlich erkennen. Du und ich, das kriegt man hin, wenn man so eine Mail bekommt von irgendeinem Cold Outreach. Kannst du eigentlich schon rauslesen, wenn natürlich jetzt die Experience auch so AI-statisch und so weiter ist, weißt du nicht, ob du dann da kaufen willst, ob du dem ja, Unternehmen genau. das Vertrauen schenkst, genau.
Ja, also auch wobei das wahrscheinlich auch eine Frage der Zeit ist, bis man es ja. nicht mehr so einfach wird unterscheiden können. Ne? Also wenn wir jetzt überlegen, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, dann, wie du da sagtest, ne, vor 12 Monaten war die Anfrage bei euch, habt ihr das denn? Und jetzt wird es einfach vorausgesetzt. So entwickelt sich das ja. Was ich ganz spannend finde, ist, Titel heißt ja von Content zu Conversion. Ich kriege immer mehr das Gefühl, dass je mehr wir über die Thema die AI-Features sprechen, desto eher bekomme ich das Gefühl, dass die einem vor allem helfen, aus Content Conversions zu machen. Also je personalisierter ich unterwegs bin, desto höher, darum mache ich das ja, sollte ja die Wahrscheinlichkeit sein, dass ich User meiner Website zu einer Conversion bringen kann. Wie glaubst du, gelingt solch ein Schritt von Content zu Conversion?
Ja, also wir sind ja letztendlich der Softwarehersteller, der dann letztendlich mit seiner Software das ermöglichen soll. Conversion hängt natürlich eben, und das hatten wir jetzt auch schon gesagt, sehr, sehr stark auch von letztendlich dieser Experience ab, die dort gestaltet wird. Das ist jetzt eher, das sind wir jetzt eher ein Stück weit losgelöst. Ich denke aber gerade, wo ich das vorhin auch schon erwähnt hatte, das Thema Headless und verschiedene Services arbeiten am Frontend und ich kann das einfacher orchestrieren und habe sozusagen eigentlich auch dieses Tech-Stack in meiner Hand und es ist sehr seamless alles miteinander verbunden, weil du hattest es gesagt, die Daten, wo liegen die, alles in Datensilos. Ich glaube, da gerade so ein bisschen der Trend hin, dass ich eben diese ganzen Dynamiken und diese ganzen Daten alles in einem Tool habe und dadurch agiler und schneller bin, auf gewisse Themen zu reagieren. Ja? Also das sehen wir, es wird einfach immer alles viel einfacher. Ich brauche nicht nochmal 20 andere Tools, um das bedienen zu können, sondern es wird einfacher, alles in einzelne Tools abzubilden und dort zu visualisieren und dann eben auch dorthin zu kommen, wo kann ich denn die Conversion aktuell optimieren, verbessern oder treiben. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo der Großteil unserer Kunden auch hin möchte. Wenn du jetzt sagst zu Conversion, natürlich ist auch der Anwendungsfall immer, also wenn wir jetzt von klassisch E-Commerce reden, die sind natürlich auf einem ganz anderen Weg unterwegs, wie jetzt ein klassischer Manufacturer, aber ein Manufacturer oder ein B2B-Unternehmen kann auch seine Conversion-Ziele haben. Die sind vielleicht anders definiert, ne? Also vielleicht eher Anfragen schneller abzuholen, Anfragen von Einkäufern, Interessenten und so weiter und die dann relativ schnell an den Vertriebsinnendienst oder sonst wo weiterzugeben oder Testbestellungen von gewissen Produkten auszulösen und da eine Visualität zu haben und das auch in Realtime ändern zu können. Ich glaube, da brauchst du halt ein flexibles Tech-Stack heutzutage und nicht irgendwie ein Deployment-Cycle von 6 Wochen, bis du dort eine Änderung sozusagen an deinem Stack haben kannst. Ich glaube, das ist ganz groß gewünscht. Also wenn wir mit Kunden sprechen heutzutage, ist es immer der Bottleneck, bis wir was ändern können, dauert es 2 bis 3 Monate. Und ich glaube, wenn du jetzt sagst, wie kann Magnolia da unterstützen und auch dieser Composable-Ansatz ist, dass Marketing viel Ownership haben will über diese Tools, eigene Ownership, IT muss entlastet werden und dadurch, dass Marketing diese Ownership hat, sind sie auch flexibler im Doing und im Messen, Tracken, was auch immer sie tun und sie wollen ja dann auch ihre Ziele erreichen, weil Marketing hat ja Ziele und ich glaube, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch so der, wo es drum geht, jetzt gerade in dieser Welt heutzutage, wo sich alle Martech-Stacks aufbauen, dynamisch sind, viele noch kleinteiliger werden als davor. Und das macht es, glaube ich, gerade so spannend in dem Bereich.
Ja. Ja, Ja, und es ist spannend, was du sagst, weil ich komme ja aus dem Marketing, von daher genau, Marketing hat die Ziele, sei es jetzt irgendwie das Beispiel, mehr qualifizierten Traffic zu generieren oder mehr Conversions anzuleiten oder Leads zu generieren im Kontext B2B, Anfragen auszulösen oder sei es das Thema irgendwie Service ab im Nachgang zu einem Purchase oder Ersatzteile, all das sind ja dafür, qualifizierten Traffic und die richtigen Personen zu finden und zu akquirieren und auf die eigenen Kanäle zu lotsen, ist ja nun mal die Aufgabe. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass so ein Tool wie Magnolia da bei Marketern viel, viel auslöst. Ne? Du hast gerade die AI-Features genannt, die viel mühsame Arbeit abnehmen. Du hattest ja eben schon den, ja, ich sage jetzt mal, Create Once, Publish Everywhere-Ansatz genannt, wo du sagst, naja, eigentlich möchte man ja zentral Content orchestrieren und von da aus in verschiedene Kanäle publizieren oder wenn ich selbstständig publiziere, dann wenigstens Headless anbieten, dass irgendein anderes Frontend sich das den Inhalt abholt. Und ich denke, genau das ist ja der Kern, in dem Marketer ja Customer Journey übergreifend, kanalübergreifend durch Magnolia unterstützt werden. Richtig verstanden?
Richtig verstanden. Also ich habe den Content einmal erstellt und kann ihn erstens in alle Kanäle ausspielen. Ja, das darum geht es. Also das bringt dir natürlich dort den Speed. Die Website muss mobile optimiert sein. Mobile first. Wie lange ist das her? 5 Jahre oder so? Ich weiß es nicht. Oder schon länger?
Dass Google den Mobile Index als ersten Index gesetzt hat, ja, müsste so um den Dreh sein.
Ja, ja, genau. Ich meine, da redet heute auch keiner mehr drüber, weil das ist einfach erwartet, dass diese Flexibilität am Frontend schon da ist, dass diese Flexibilität auch in welchen Kanal der Content geht, das spielt heute auch keine Rolle mehr. Ja, und es gibt dir dann eben sozusagen dann diese Flexibilität als Marketing. Ich kann den überall hin publizieren, wo ich möchte. Er wird automatisch dann auch optimiert, also Desktop versus Mobile versus Digital Signage Lösung. Aber das funktioniert auch natürlich mit Headless als Standard, weil diese ganzen Frontends können natürlich losgelöst erleben und ich mache das dann nur noch rein über diese API-Calls. Aber mich als Marketer betrifft das gar nicht. Und ich als Unternehmen muss nur schauen, dass diese Frontends, ja, und da ist auch wieder ein Vorteil drin, dass ich halt nur noch Frontend-Technologie bedienen können muss. Ja, also die Frontend-Developer heutzutage, die sind ja sehr gefragt. Und mit dieser Flexibilität kann ich mir eben dieses Experience-Ecosystem schneller aufbauen. Ja.
Hast du denn zu all der Theorie, die wir bisher ausgetauscht haben, uns ein Praxisbeispiel mitgebracht? Kannst du von einem Kundencase berichten, der in unsere Kategorie 60-Second Success Story passen könnte?
Kann ich sehr gerne. 60 Seconds sind ein bisschen kurz, ich probiere es. Also unser Kunde ist der Milch- und Käsefabrikant Emmy, der größte Brand, wo man sicherlich auch in Deutschland kennt, ist das Produkt Kaffee Latte. Das gibt es in jedem Supermarkt, steht es im Kühlregal. Und was war das Problem? Bei der Emmy war das Problem, dass sie über 90 Brands haben, die jetzt nicht jeder kennt. Da gibt's den Kaltbach-Käse, Kaffee Latte, da gibt's einen Joghurt, da gibt's verschiedene Käsesorten. Das sind alles Brands, die in unterschiedlichen Märkten auch unterschiedlich beworben wurden. Und jeder dieser Brands hatte sozusagen ein eigenes CMS, weil der Produktmanager ein eigenes Marketingbudget hatte und dann war das alles inkonsistent aufgebaut, schwer wartbar, security-mäßig auch für die IT ein Horror, weil sie irgendwie 60 verschiedene CMS warten musste oder überhaupt gar keinen Zugriff hatte. Und wenn jetzt Emmy einen Markenlaunch hatte, was Neues, dann war das auch im Rollout extrem schwer zu koordinieren, weil natürlich jetzt jedes CMS dementsprechend eigens abgedatet werden musste, eigener Content erstellt werden muss. Und da war ganz klar die Vorgabe, wir wollen das auf eine Plattform bauen, wir wollen Synergieeffekte haben, das heißt also alle Brands sollen auf derselben Plattform laufen. Wir wollen Kosteneinsparnis, weil da war das so, dass so eine Website zwischen 30.000 bis 50.000 Euro im Jahr gekostet hat und diese Kosten mussten runter. Sie wollten den Aspekt Security haben, dass halt sie nur eine Plattform bezüglich ihrer Security-Anforderungen schaffen wollten. Und man muss lustigerweise sagen, also die Firma Emmy wird sehr oft angegriffen, was mich wundert, warum ich jetzt einen Käsehersteller angreife.
Greift den Käse an.
Ja, das wundert mich auch, aber eben sehr viel DDoS-Attacken wirklich. Das waren so die Themen. Und dann haben sie es halt konsolidiert. Das heißt, sie haben ein Template-Framework geschaffen, das letztendlich für jeden Brand nutzbar war, also so eine Art Design-Konzept. Sie haben es dann geschafft, ihr Team intern zu trainieren. Das heißt also die Redakteure auch und die Produktmanager von den einzelnen Brands und haben dann eben so gestartet, einem nach dem anderen Brand auf der Plattform auszurollen. Sie mussten nur einmal ein CRM anbinden, das für natürlich alle dasselbe CRM war. Sie mussten nur einmal einen Shop anbinden, weil das natürlich für alle derselbe Shop war. Und so haben sie es jetzt geschafft, dass sie eine neue Website in 4 Wochen launchen können. Und jetzt haben sie Kosten pro Brand um die 6.500 bis 8.000 Euro pro Jahr pro Brand.
Boah,
und das ist natürlich
für sie, das ist mal was.
Extrem viel Ersparnis, extrem viel mehr Konsistenz in der Marke auch und natürlich auch das Thema halt, also auch Zeit und Ressourcen. Also die managen das ganze Thema, das sind jetzt 65 Brands live mit 3 Leuten, ohne IT, weil das alles bei uns in der Cloud läuft. Ja, und das ist eigentlich für mich so ein ganz guter Case, noch zu, total happy
Schöner
mit
Case.
Uns. Ja. Und sie haben jetzt halt vor, jetzt gehen sie in die USA, da kommt dann die nächste Welle der Brands. Und sie sind eigentlich nicht blockiert durch IT. Wir machen die jährlichen Security Audits, okay, das läuft. Aber sie machen weiterhin den Rollout der Brands, supporten ihre Brandmanager in dem Region und sind sehr erfolgreich damit.
Sehr cooler Case. Danke dir, Sebastian, wirklich. Schön, Dankeschön für die Einblicke. Ist ja klar, wenn ein Kunde so zufrieden ist, dann ist es noch etwas wahrscheinlicher, dass man darüber öffentlich sprechen darf. Aber gerade bei den Einblicken ist es wirklich schon besonders. Danke sehr. Du, Sebastian, Zeit geht schnell rum. Wir quatschen schon eine ganze Weile. Wir haben gesprochen über, naja, erstmal, ne, wie Gartner aus WCMS DXP machte und auf einmal alles DXP-Hersteller waren, wie aber vor allem Magnolia DXP das Thema Composable angeht, also sprich mit der Unabhängigkeit im Tech-Stack vor allem viel Flexibilität für Marketer oder überhaupt für Unternehmen bieten kann. Magnolia kommt nicht nur als reiner Content, als Content-Management-System daher, sondern hat viele, viele Built-in-AI-Features, sei es das Thema Content-Translation, sei es überhaupt Content-Kreation oder auch das Vertaggen, sei es von Assets mit alternativen Tags für Bildbeschreibung. Magnolia hat außerdem, wie wir darüber gesprochen haben, Möglichkeiten der Publikation von Inhalten in verschiedenste Kanäle. Create once, publish everywhere ist da sowas wie der Slogan. Kann aber auch headless in Architekturen eingebunden werden, muss also gar nicht aktiv publizieren, sondern Content vorhalten. Und finde, mit dem Beispiel von Emmy haben wir jetzt toll nochmal abgerundet, wie das Ganze dann in die Praxis übertragen werden kann. Und was ist auch, wenn man sich denn diesen Schritt traut, des ja doch teuren Projektes, ne, einer solchen Architekturentscheidung beziehungsweise auch einer Einführung einer solchen Composable DXP, hast du ja gerade nochmal schön an den Commercials gesagt, wie sich das dann doch rechnen kann, ne, von 30.000, von bis zu 30.000 auf um die 6.000, 7.000 Euro runter an Kosten pro Jahr. Sebastian, vielen, vielen Dank für all diese Einblicke. Hast du im Sinne von Famous Last Words unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitzugeben? Hast du noch irgendeinen Tipp parat?
Ein Tipp. Ich denke, das Thema Content und AI, das wird sich auf jeden Fall noch extrem bewegen. Der Tipp ist, dass grundlegende, so basic Tasks heutzutage gut von AI schon erledigt werden können. Translation, Textgenerierung, Bildgenerierung, Vertecken. Das ist alles schon da. Ich denke, was gerade so ein bisschen durchs Dorf getrieben wird, die Kuh, ist das Thema Geo. Also das heißt, also das ganze, früher hieß es noch SEO, jetzt heißt es Geo, also das ganze Optimierung des Contents für eben das Indexing dieser LLMs, kennt man ja, bei Google ist es jetzt so, wenn ich was eine Frage eingebe, kriege ich oben eigentlich schon immer gleich einen angezeigten, ganz kurzen Ausführung, um was es eigentlich geht. Und Da springen gerade sehr viele Kunden drauf auf. Das ist eine sehr große Disziplin, die man nicht so einfach wie SEO abbilden kann, weil das bedarf relativ vielem, was man da beachten muss. Und da gibt es jetzt auch so Tool-Anbieter, die einem dann da unterstützen. Es ist halt jetzt natürlich Teil des Content-Creation-Prozesses, ja, dass ich den Content auch dementsprechend erstelle. Aber es hat noch ganz viel mehr mit Indexierung zu tun und so weiter. Und wir als Hersteller unterstützen da auch. Ja? Und das ist noch so ein Tipp, also auch mal neben SEO auch an das Thema Geo zu denken, weil das wird immer mehr relevant. Und das sollte ich auf jeden Fall in meinem Content-Prozess auch mir anschauen, weil natürlich, und das beste Beispiel ist Google, wir werden alle weniger Content von diesen Kanälen bekommen, weil mir Google schon sehr viel zusammenfasst. Aber natürlich muss dieser Content ja auch gefunden werden. Und wenn niemand über mich schreibt oder mich findet, also ähnliches Beispiel, wird es dort auch nicht angezeigt. Deswegen bleibt Content natürlich weiterhin extrem relevant. Ja, man muss ihn nur so aufbereiten, dass er dann eben auch diese Relevanz erfährt in den unterschiedlichen Modellen.
Du sprichst mir aus der Seele das Thema GEO, GEO, wie auch immer, Hauptsache GAIO setzt sich nicht durch, ist auch in meinen Kundenkontexten in aller Munde. Und wie du sagst, es gehört einiges dazu. Und es gehört einiges dazu, das Thema messbar zu machen. Bei SEO wissen wir inzwischen recht gut, wie wir es messen können. Wir können irgendwie auf die Impressions in der Google Search Console sind wir angewiesen. Wir wissen über irgendwelche Click-Through-Rates oder überhaupt irgendwelche Klickraten. All das ist jetzt gut erlernt. Das ist in LLMs noch ein bisschen anders. Ne? Das funktioniert eben nicht Keyword-basiert. Es ist eher Term-basiert und trotzdem googelt ja oder nutzt ein LLM auch schon mal im Hintergrund natürlich eine Websuche. All das ist ja noch ein Gebiet, wo es etwas an Forschung bedarf, wo man noch lernen muss, wie die Dinger funktionieren. Und dann funktionieren die ja auch noch alle paar Monate anders, weil es so schnellere Release-Zyklen gibt. Spannendes Thema. Ich glaube, die Komplexität dessen kann man gar nicht unterschätzen. Kann man gar nicht überschätzen. Und ja, cooler Impuls. Dankeschön für den Abschluss. Sebastian, es hat Spaß gemacht. Es war kurzweilig. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Grüße gehen ins schöne Breisgau. Und dann hoffe ich, dass wir uns demnächst mal wieder auf einer Messe treffen. Und danke für deine Zeit für den Podcast.
Danke dir, Simon. Hat Spaß gemacht.
Mach's gut. Ciao.